eigentlich ist es eine sehr demokratische Praxis, weil du brauchst dafür gar nichts. Du brauchst nur dich und deinen Atem und kannst sofort loslegen.
Du musst bis 10 zählen können, ja.
Genau, das ist eine gute Voraussetzung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40, eurem Forever-Lieblingspodcast, den ihr abonnieren könnt, unterstützen könnt auf Steady. Alle Infos dazu unter www.fixund40.de. Vielleicht wisst ihr schon Bescheid, falls noch nicht. Dafür gibt es eine exklusive Folge im Monat und immer mal wieder Gewinnspiele, Taschen etc. pp. Das Ganze schon ab 6 Euro. So viel zum kurzen Werbeblock. Mein Name ist Gunda Windmüller. Heute begrüße ich neben mir nicht nur Katja Berlin. Hallo Katja.
Hallo.
Sondern auch mal wieder eine Gästin, und zwar Esther Narbeshuber. Esther ist 45 Jahre alt und Geschäftsführerin des Mindful Leadership Institut in Salzburg. Ausgebildete MBSR-Lehrerin, Mitgründerin und Vorstandsmitglied des Deutschen Achtsamkeitsverbands und Buchautorin. Gemeinsam mit ihrem Mann Johannes hat sie zwei Bücher zum Thema, nämlich Personal Mindfulness und Mindful Leader, geschrieben. Hallo Esther, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Auch hallo von mir nochmal, und ich frage dich jetzt, wie wir unsere Gäste immer am Anfang fragen, drei Standardfragen, liebe Esther, und zwar, was machen die 40er besser als die 30er?
Ja, also ich erlebe das bei mir so und auch bei einigen Frauen, die ich so in meinem Umfeld erkenne, dass so das volle Feuerwerk gezündet wird. Also wenn man sagt, so in den 30ern, wo man vielleicht auch noch so ein bisschen auf der Suche ist, wo ist mein Platz und vielleicht auch Selbstzweifel noch da sind, erlebe ich das, dass in den 40ern ja wirklich das komplette Spektrum aufgeht und man sich einfach viel mehr traut, radikaler ist und so alle Farben, Formen, alle Special Effects zum Tragen kommen. Also so mit 30 Wunderkerze und mit 40 Feuerwerk.
Das ist ein schönes Bild. Mag ich. Gut, und dann vervollständige bitte den Satz. Ich bin über 40, aber...
Ich kann es immer noch nicht glauben. Also bin ja schon jetzt wirklich in der Mitte zwischen 40 und 50 und ich wundere mich immer noch, wenn ich irgendwelche Jugendlichen treffe und die mich siezen und ich denke, nein, ich bin noch eine von euch.
Und das geht mir echt genauso. Ich kann es auch nicht glauben.
Ja, das können wir.
Oder wie mein Sohn immer sagt, lustigerweise, also egal was wir machen, unser Sohn sagt immer, also wie in der Steinzeit, Mama und Papa, also ihr tanzt wie in der Steinzeit, ihr hört Musik aus der Steinzeit.
Oh Mann. Und zum Schluss, unsere Standardfrage, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Also letzte Woche, das habe ich euch ja im Vorgespräch erzählt, war ich nicht so erwachsen. Da war ich nämlich mit Freundinnen auf einem richtig tollen Konzert und wir haben es krachen lassen. Und ja, es war wirklich so Nach-Corona-Festival-Inneres. Und die Woche davor war ich allerdings sehr erwachsen, weil da hatten wir unser großes Community-Treffen mit 130 Menschen. Und da ist es schon auch praktisch, wenn man auch erwachsen sein kann.
Yin und Yang.
Ganz genau, meine ewige Rede, Yin und Yang, da macht das Leben aus. Und das ist ja fast schon ein bisschen Stichwort, Yin und Yang. Wir möchten ja mit dir über Mindfulness sprechen heute. Und da würde ich erst mal gerne mit einer Begriffsklärung anfangen.
Ja.
Sind Mindfulness und Achtsamkeit eigentlich das Gleiche?
Ja, es ist genau das Gleiche. Also es ist einfach der englische Begriff und wir verwenden oft den englischen, weil nicht nur für unsere Ohren hat Achtsamkeit oft so einen interessanten, so einen Klang, sondern das habe ich jetzt gelernt vom Jon Kabat-Zinn, der vor kurzem mal auf dem Retreat gesagt hat, und dieses German Word Achtsamkeit, das klingt ja so schrecklich und das geht mir eigentlich auch oft so, ja, dieses Achtsamkeit. Das hat so ein bisschen was nicht so Angenehmes wie so Mindfulness. Das finde ich, das geht mir eher über die Lippen. Mhm. Aber das heißt das Gleiche.
Okay, gut.
Da war ich mir nämlich tatsächlich nicht sicher, weil es ist ja ein schwer zu übersetzendes Wort. Und ja. Ich finde immer, dass Achtsamkeit es nicht so genau trifft, aber gut, man einigt sich ja dann auch.
Genau.
Also man muss sich auch irgendwie auf Wörter einigen. Wie bist du denn zu Achtsamkeit oder zu Mindfulness gekommen? Ging das erstmal über eine persönliche Praxis? Oder wie war der Beginn?
Ja, der Beginn war wie bei, glaube ich, ganz vielen Menschen auch über eine persönliche Herausforderung, von der ich war. Also ich habe Anfang 20 schon mal einen Achtsamkeits-Retreat gleich gemacht. Das war wirklich herausfordernd im Schweigen und das fand ich total furchtbar. Da dachte ich, was ist denn das ja hier immer Schweigen und dann auf den eigenen Atem hören. Also mit Anfang 20 konnte ich damit wirklich nichts anfangen. Aber ich hatte die Erfahrung und dann ist eben meine Mutter recht plötzlich verstorben. Und dann in diesem ganzen Chaos, was dann in so einer Familie losbricht, war das für mich total hilfreich. Dann habe ich plötzlich festgestellt, hey, jetzt nutze ich diese Praktiken und diese Übungen, weil mir das einfach auch ja eine Ruhe in diesem äußeren Chaos gegeben hat. Also das war so einer Zugang, da habe ich gemerkt, okay, das macht für mich wirklich einen Unterschied. Und die zweite Sache war, als ich dann danach gesehen habe, es gibt einfach auch viel Forschung dazu und ich bin ja auch aus einem kognitiven Background, dachte ich, weil ich meine, so Achtsamkeit dachte ich erstmal, oh je, was ist denn das? Und ist das vielleicht, hat es auch so esoterisch für mich immer geklungen? Und dann, als ich die Studien gesehen habe und eben auch so, wir uns dann mit Neurowissenschaftlern mal auseinandergesetzt haben, haben wir gesehen, hey, da gibt's ja spannende Forschung und das war sicherlich auch was mich hat dranbleiben lassen.
Mhm. Du hast es eben angesprochen, du bist über eine persönliche Krise, kann man es vielleicht nennen, oder eine herausfordernde Situation zur Achtsamkeit, zur Mindfulness gekommen. Das erlebe ich auch so und kenne das auch von mir selber, dass einen gerade Krisen, welcher Natur auch immer, können ja auch gesundheitliche Krisen sein, zur Meditation und Mindfulness-Praktiken bringen. Aber warum braucht es scheinbar dafür eigentlich immer eine Krise?
Also es gibt natürlich auch Menschen, bei denen das nicht so ist, aber ich glaube, dass wir natürlich dann, wenn wir an Grenzen stoßen, und das ist vielleicht auch das, warum jetzt Achtsamkeit meistens für 20-Jährige vielleicht so unter diesem Hashtag Self-Care eine Rolle spielt, aber jetzt vielleicht noch nicht so unter dem, wie wir das sehen, wirklich auch eine Achtsamkeitspraxis wirklich zu entwickeln. Weil immer dann, wenn ich wirklich in meinem Leben an so existenzielle Grenzen stoße, dann, glaube ich, merkt man einfach auch, welche Kraft diese Praxis hat. Vorher kann ich ja auch viel kompensieren oder habe gar nicht so die Notwendigkeit vielleicht auch für mich gesehen. Zumindest war es bei mir so. Ich dachte, hey, läuft, braucht doch da nichts. Und dann in dem Moment, wo man irgendwie so das Gefühl hat, ups, jetzt geht's gar nicht so weiter, wie ich das bisher gewohnt war, dann sucht man auch neue Dinge. Also zumindest ging es mir so.
Wie sieht denn so eine Achtsamkeitspraxis aus?
Kann ganz unterschiedlich aussehen. Also reichen wirklich schon wenige Minuten am Tag. Da ist es, glaube ich, auch total hilfreich, wenn man das findet, wo man selber richtig Lust drauf hat. Ja, dass ich irgendwie schaue, ist es für mich in der Natur sein? Ist es für mich eine Atemübung? Ist es irgendwie ein Mindful Walk? Da einfach die Einladung für sich zu suchen, was ist genau das, was mich auch spannend, was für mich spannend ist und wo ich auch dranbleibe. Also ich habe das Glück, dass unser älterer Sohn, der geht um 7 aus dem Haus und der kleinere muss erst um 7.30 Uhr geweckt werden. Das heißt, diese halbe Stunde ist meine. Und die nutze ich einfach auch für ganz unterschiedliche, also ich habe immer so Phasen, sage ich mal. Ja, so momentan ist wirklich die Phase, wir haben hier so ein kleines Naturschutzgebiet nebendran, da laufe ich und bin wirklich so ganz mit meinem Atem verbunden, schaue mir die Welt an, lasse mein Handy zu Hause und nutze das so für meine Praxis. Aber eine Zeit lang war es auch wirklich so auf dem Kissen eine klassische Atemmeditation.
Was kann denn Mindfulness genau? Also was?
Gute Frage. Also was ich so spannend finde und ich habe so den Eindruck, dahin geht's auch immer mehr. Der Matthias Horks, der Zukunftsforscher, hat es so gut ausgedrückt, dass es eigentlich bei Mindfulness weniger um so meditative Zustände geht, als vielmehr so um die Rückkehr ins eigene Leben. Und das habe ich einfach auch selbst erlebt. Also du kannst es nutzen, um viel mehr klar zu kriegen, was will ich denn wirklich? Was entspricht auch so meiner inneren Landkarte? Wo zieht's mich hin? Und das dann umsetzen. Und das hat mich einfach fasziniert, auch dieses Wirkungsspektrum. Also ich meine, es gibt viele tolle Sachen. Man kann Sport machen, man kann Musik machen. Das hat ja auch alles super positive Effekte. Aber diese Breite von dem Wirkungsspektrum finde ich bei diesem Thema nochmal besonders spannend, weil die Studien zeigen einfach gut, es reduziert Stress, es macht uns resilienter, es bringt uns mehr Fokus. Das merke ich auch in meiner täglichen Arbeit, wie hilfreich und auch Gold wert das ist, wenn man sich einfach auch länger auf was konzentrieren kann. Und bestimmte Übungen stärken auch so die Empathie und die Selbstempathie.
Stichwort Empathie, sind dann Menschen, die viel meditieren, auch bessere Menschen, nettere Menschen?
Nee, überhaupt nicht per se. Also ich glaube, diese New-Age-Hoffnung, man setzt sich mal auf ein Kissen und alle Probleme lösen sich auf und wir leben nur noch Love und Peace und Happiness. Das hat sich nicht bestätigt. Aber was ich schon merke, dass man natürlich sein eigenes Leben intensiver wahrnimmt. Also ich finde irgendwie so das Filmbeispiel da ganz gut. Wir kennen das ja alle, dass wir sagen, boah, die Zeit verfliegt einfach und jetzt war gerade Silvester, ist schon wieder Weihnachten. Und das ist eigentlich wie so ein wackeliger Super 8 Schwarz-Weiß-Film, der so also quasi da hinrauscht. Und ich habe schon gemerkt durch Mindfulness, dass einfach der Lebensfilm für mich so bunter geworden ist, auch emotionaler und auch wie so ein Farbfilm mit mehr Tiefenschärfe. Und das führt natürlich auch dazu, dass mir selber mehr bewusst wird, wie gehe ich mit mir selber um und damit auch im Idealfall, wie gehe ich mit anderen um. Das ist vielleicht das, wo man sagen könnte, das hat wirklich einen Veränderungseffekt. Ich finde es auch spannend, zum Beispiel, wenn wir hatten eine unserer allerersten Teilnehmerinnen, die war Bankmanagerin und die kam schon rein in den Kurs und ins Training und hat gesagt, also bitte nicht länger als eine Minute, ja, das halte ich überhaupt nicht aus. Und dann haben wir da auch so Rücksicht drauf genommen, also sie durfte immer ein bisschen kürzer und die ist dann einfach dran geblieben, weil sie für sich gesehen hat, okay, was macht's für einen Unterschied? Die war immer verschrien als die eiserne Lady. Ja, also in der ganzen Bank war immer, oh Gott, da kommt wieder die eiserne Lady. Und sie hat die Praxis für sich genutzt und ist jetzt nicht mehr bei der Bank, das muss natürlich nicht immer so sein, aber hat einfach für sich nochmal viel mehr gesehen, was ist mir wichtig, wie gehe ich eigentlich mit mir um und wie gehe ich mit anderen um. Und sie ist jetzt immer noch effizient und super produktiv, aber sie hat einfach so im Umgang so viel mehr gewonnen, einfach als Mensch, so dass du Lust hast, dich mit ihr auszutauschen und sie interessiert sich. Also das finde ich immer so ein totales Beispiel für, was passieren kann. Aber das heißt nicht, dass es zwangsläufig immer so sein wird.
Ja, also daran anknüpfend auch meine nächste Frage. Es ist so, ich habe letztes Jahr so eine ziemliche Stressphase gehabt und meine Hausärztin, die mich schon ziemlich lange kennt, die hat gesagt, naja, in so einer Stressphase hilft eigentlich ganz gut Meditation oder autogenes Training. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, na gut, aber für sie wäre vielleicht die progressive Muskelentspannung oder Kniebeugen im Wald besser. Und ich glaube, sie hat da recht gehabt. Würdest du auch zustimmen, dass es Menschen gibt, die selbst bei bestem Willen nichts damit anfangen können?
Absolut. Ich denke, das gibt es bei allen Themen und ich finde das auch total legitim. Ich bin jetzt selber auch nicht so jemand, der sagt, hey, ich liebe es, stundenlang auf einem Fleck zu sitzen und, sag ich mal, in die Luft zu schauen. Also ich kann diesen Drang gut verstehen. Ich finde es eben spannend, dann nochmal zu schauen, ist es wirklich das, dass ich das nicht kann oder dass das nichts für mich ist oder habe ich vielleicht das noch nicht gefunden, was es sein kann? Und was ich auch zum Beispiel cool finde, wir haben auch Teilnehmende, die sagen, hey, ich mache erstmal 20 Liegestützen, weil ich bin überhaupt nicht der Typ für, ich setze mich gleich hin und hui, alles entspannt sich. Ich brauche erstmal so diese körperliche Challenge und dann kann ich mich auch hinsetzen. Das kann manchmal auch so ein Weg sein, wenn man jetzt eher von der unruhigen Richtung herkommt, dass manchmal da probiert. Aber ich habe auch überhaupt, also ich denke, man muss ja auch das nicht machen. Ja, also es gibt so viele andere gute Dinge. Und wenn du da was findest und für dich gefunden hast, Katja, wo du sagst, das ist super für mich, dann hey, go for it.
Super, ja. Also mich macht es wahnsinnig aggressiv, der Versuch auf und zu meditieren. Ich glaube, ich werde da richtig, richtig wütend. Das ist alles andere als entspannend für mich. Aber für andere Leute, die da besser reinkommen, sag mal, wie lange muss man das denn ungefähr üben? Oder wie lange muss man so eine Praxis beibehalten, bis man Erfolge spürt? Das würde mich interessieren.
Genau, also das war auch eine Frage, die jetzt gerade wir hatten vor kurzem mal den Professor Richard Davidson bei uns, der in den USA da ganz viel dazu forscht. Er ist ein Neurowissenschaftler und der hat gesagt, eigentlich 8 Minuten am Tag ist schon ein super, super guter Einstieg. Und wenn du das über 4 bis 6 Wochen machst, und natürlich wirst du es vielleicht mal einen Tag nicht machen, aber das macht nichts, dann machst du es einfach den Tag drauf wieder. Und vielleicht fängst du auch wirklich mit 3 Atemzügen an und steigerst es dann. Aber so die Forschung sagt, also so 8 Minuten ist eigentlich schon super wert.
Na gut, die Zeit hat man ja.
Aber was ich den Zusammenhang faszinierend finde, also es ist ja, sind ja wirklich, also wenn wir hier von 5, 8, 10 Minuten reden, das ist ja wirklich nicht viel. Damit muss man sein Leben nicht umstellen. Man kann es, wie du vorhin beschrieben hast, Esther, irgendwie echt so zwischen, ne, Kind 1 geht zur Schule, Kind 2 ist noch in Europa, kann man es irgendwie rein planen. Und dennoch schaffen es so viele Leute nicht regelhaft. Also wie oft hört man, dass es jemand angefangen hat und nach 2, 3 Tagen oder vielleicht 2, 3 Wochen ist damit schon Schluss. Warum fällt es uns denn offensichtlich so, so schwer, 5 Minuten am Tag abzuknapsen für sowas?
Ja, das ist, glaube ich, wie wenn du fragen würdest, warum nehmen wir uns immer wieder Silvestervorsätze vor, die wir dann am 3. Januar wieder über Bord werfen. Das ist so das gleiche Phänomen. Also die Habit Formation Forschung zeigt da, das finde ich echt ganz spannend, dass es gut funktioniert, wenn man es an bestehende Routinen, die man sowieso schon hat und die man sagt, das sind voll meine Routinen, das liebe ich einfach, wenn man es da auch mit verknüpft, ja, gerade zu Beginn. Das ist so eine Idee, ja, dass man irgendwie sagt, ich weiß nicht, ich laufe vielleicht eh jeden Morgen 10 Minuten zur U-Bahn, dann mache ich doch einfach wirklich einen Mindful Walk draus. Oder ich trinke in Ruhe morgens eine Tasse Kaffee oder Tee oder whatever und ich nutze das dafür. Ja, also an das, was ich sowieso schon mache, das anzuknüpfen, das ist, glaube ich, ein total guter Tipp, um da auch dran zu bleiben. Und dann ist die zweite, glaube ich, Falle, die wir so haben, neben diesem, wir nehmen uns vielleicht auch zu viel vor und haben dann keine Routine erstmal. Die zweite Sache ist, wenn ich nämlich dann mal einen Tag nicht gemacht habe, dann ist auch so die Herausforderung dann zu sagen, okay, ich habe es jetzt 1, 2 Tage nicht gemacht, aber ich kann ja wieder einsteigen. Weil wir haben oft so dieses, ach Gott, jetzt habe ich es einen Tag nicht gemacht, jetzt ist es eh schon wurscht, ja? Jetzt lasse ich es ganz und ich bin einfach nicht gemacht dafür. Und da kann man sich einfach auch im Vorfeld schon überlegen, was ist denn bei mir, wenn ich merke, ich habe es jetzt einen Tag nicht gemacht, wie komme ich denn wieder rein und zu sagen, ich probiere es jetzt einfach nochmal für eine Zeit. Und wenn man es so 30 Tage geschafft hat, das ist eigentlich ein guter Wert, dass man dann auch dranbleibt.
Und was würdest du sagen, hilft, um überhaupt einzusteigen? Also es gibt ja irgendwie auf Insta einiges, in Social Media, auf YouTube, es gibt unzählige Bücher zu dem Thema. Sollte man aber nicht dennoch vielleicht einen persönlichen Kurs irgendwo machen? Solche Kurse werden ja auch von den Krankenkassen bezuschusst, also und letzten Endes ja auch überall angeboten, von Volkshochschulen bis hin zu irgendwie MBSR-Instituten oder so. Was würdest du jemandem raten, der ganz unbeleckt ist oder der bislang noch nicht Erfolg hatte mit der Praxis?
Also ich meine, wenn man Lust hat, ist es natürlich total cool, so ein Training zu machen, weil du siehst dann auch, ich bin nicht alleine, es geht allen so und die TrainerInnen können im Idealfall dir auch einfach so ein bisschen so Tipps aus der eigenen Erfahrung geben und du kannst dann verschiedene Dinge ausprobieren, wo du sagst, okay, dann knüpfe ich vielleicht an dem an, wo ich sage, das ist für mich schon natürlich irgendwas, wo ich sage, das ist genau mein Ding. Ja, von dem her, klar, so ein Training ist super, aber ich glaube auch, zu Beginn ist es oft gar nicht so kompliziert, wie wir es uns dann machen oder vielleicht auch, wie es suggeriert wird durch diese vielen Ratgeber und dass man denkt, das ist irre aufwendig. Es reicht einfach auch schon, wenn du sagst, ich zähle einfach von 10 mal rückwärts bis zur 0. Das Zählen hilft und atme dabei. Das heißt, ich zähle meine Atemzüge und das hilft zu Beginn einfach unglaublich, dass ich dranbleiben kann, weil es ist ja eine Illusion, dass man irgendwie, dass sich jemand hinsetzt und anfängt zu meditieren und sofort klappt und nie wieder denke ich an was, darum geht's ja auch gar nicht, dass ich nichts mehr denke, sondern dass ich einfach mir bewusst bin, was ist denn jetzt gerade im Hier und Jetzt. Und da ist das Zählen einfach eine gute Hilfe, gerade auch zu Beginn. Das heißt, wenn ich dann sage, ich zähle 3-4 Mal von 10 bis 0 und schaue dabei auf meine Atmung, dann habe ich schon total viel gewonnen.
Du meinst, man kann das auch, also man braucht vielleicht gar nicht diese Überfülle des Angebots, die es gibt, denn Mindfulness ist ja auch, ist ja ein riesiger Markt mittlerweile. Gunde hat es ja eben angesprochen, es gibt Apps, es gibt Ratgeber, es gibt Malbücher für Erwachsene und so weiter. Und da würde ich auch gerne mal wissen, wie gehen wir denn damit um, dass das ja eigentlich ein gutes Konzept ist, aber mittlerweile ja so wahnsinnig kommerzialisiert ist. Und im Grunde ist es ja so ein bisschen so, ja, der Kapitalismus macht dich unglücklich, jetzt kauf halt eine App für 50 Euro, um wieder glücklicher zu sein. Das ist ja eigentlich ein bisschen traurig.
Ja, das ist ja jetzt fast schon philosophisch, wo wir uns da bewegen. Klar, also ich denke, für uns oder was ich daran wichtig finde, ist einfach die Haltung von den Menschen, die dahinter stehen. Also wir kennen zum Beispiel den Peter Bostelmann von SAP, der dort der Mr. Mindfulness ist, oder auch den Alexander Horbach bei Mercedes-Benz. Die haben das wirklich in mega kommerzielle erfolgreiche Organisationen gebracht und ich weiß von deren Haltung, dass die wirklich das auch leben, was sie da vermitteln. Und ich finde immer dann, wenn da wirklich Menschen sind, die da auch einen fundierten Background haben und die denen das wirklich ein Anliegen ist, da denke ich mir, hey, da könnte es eigentlich noch viel mehr geben, die das wirklich, gerade wenn ich mir auch anschaue, was in vielen Organisationen so abgeht und was da für Führungsstrukturen sind, da denke ich mal, da haben wir eigentlich noch viel zu wenig. Aber ich glaube, es ist einfach zu Beginn überhaupt nicht entscheidend, da 1000 Apps und sonst was zu haben, weil wirklich die Basis und die Praxis total einfach starten kann. Und wenn man sich dann interessiert, dann kann man ja immer noch sagen, hey, ich mache noch mehr in die Richtung oder ich vertief mich da weiter, weil es mich einfach interessiert, ja. Aber eigentlich für wirklich ist es eine sehr demokratische Praxis, weil du brauchst dafür gar nichts. Du brauchst nur dich und deinen Atem und kannst sofort loslegen.
Man muss bis 10 zählen können, ja.
Genau, das ist eine gute Voraussetzung.
Und sag mal, du hattest es vorhin aber auch schon so angerissen. Das heißt, es geht auch ohne Spiritualität, ja. Also wir brauchen jetzt nicht noch den Buddhismus dafür.
Ja, also ich denke, das ist ja gerade auch so ein Verdienst von den Menschen jetzt, wie zum Beispiel Jon Kabat-Zinn, der das in den Gesundheitsbereich gebracht hat, dass sie das rausgelöst haben aus oder wirklich als säkulare Praxis auch etabliert haben. Das kommt uns natürlich heute auch in Organisationen total zugute, weil es den Überbau nicht braucht. Ich merke aber schon, das finde ich ist auch für mich eine Dimension, wenn man sich dann näher damit befasst und tiefer eintaucht, dass bei vielen schon so eine Ahnung entsteht, und das kann man jetzt vielleicht spirituell nennen, aber muss man gar nicht, dass es einfach eine tiefen Dimension gibt oder auch mehr als jetzt nur eine reine, ich atme mal bewusst ein- und aus Geschichte. Sodass du das, ja, du kannst es total säkular für dich leben, aber ich merke einfach bei vielen, die sich damit intensiver befassen, dass man schon merkt, da gibt's noch mehr zwischen Himmel und Erde als jetzt nur das Säkulare.
Und nenn uns mir doch mal vielleicht nochmal, weil ich glaube, Gunda kennt sich da noch besser aus als ich, aber was sind denn so die perspektivisch langfristigen Ziele von Mindfulness? Also Stressreduktion? Was gibt es noch? Was soll das noch alles bewirken?
Genau, also Die Forschung zeigt einfach gut, dass du auch bei einem gleichbleibenden Stresslevel einfach deinen Umgang mit Stress verändern kannst. Ja, das ist natürlich jetzt nicht unendlich dehnbar. Wenn du in Organisationen bist, da gibt's einfach auch strukturelle Komponenten von Stress. Wenn du, weiß ich nicht, 60 Stunden arbeiten sollst, dann ist es damit auch nicht mehr zu kompensieren. Das finde ich auch immer wichtig zu sagen. Es gibt eben auch strukturellen Stress. Aber insgesamt stärkt es eben die Fähigkeit, damit, wie ich da mit diesem Stress selbst umgehe. Das ist so ein Faktor. Dann die Resilienz. Also wie kann ich wirklich auch mit Rückschlägen gut umgehen? Ja, das ist eigentlich sehr gut belegt. Und auch diese exekutive Aufmerksamkeit, also den Fokus halten. Ja, ich meine, wir kennen das alle. Wir sitzen am Rechner, 1000 Programme offen und da ploppt was rein und blinkt und piept. Und wie kann ich da in diesen Geschichten wirklich den Fokus halten, dass ich dranbleibe? Und das zeigt die Forschung gut, dass das durch Achtsamkeit passiert. Und dann gibt's bestimmte Übungen. Das sind jetzt nicht die Atemübungen, aber es gibt bestimmte Übungen, die einfach die Empathie für mich selbst erstmal stärken, weil das ist auch interessant. Empathie geht immer nur, wenn ich auch selbst Empathie habe. Also das kommt immer sozusagen im Zwillingspaket. Und das ist natürlich gerade in der Führung ein total wichtiger Aspekt, finde ich. Also es gibt jetzt schon Unternehmen, zum Beispiel LinkedIn, die Compassion als Dimension für ihr Management-Team in der Management-Bewertung haben. Ja, also das heißt, die Mitarbeiter bewerten, wie mitfühlend ist denn oder wie empathisch ist meine Führungskraft. Und da sind auch Gehaltsbestandteile dran geknüpft. Ja, also das sind so Dinge, glaube ich, die immer mehr kommen, wo wir nochmal ein ganz anderes Denken in Organisationen sehen werden, was man einfach mit Mindfulness auch wirklich gut unterstützen kann. Und was ja auch das Arbeiten dann freudvoller macht, wäre so meine These. Zumindest habe ich das schon oft erlebt. Also wenn man so das Gefühl hat, man zieht so am gleichen Strang und man begegnet sich, man hat Lust miteinander zu arbeiten. Ja, man wird co-kreativ. Wie cool ist denn das? Ja, und wenn es da eine Praxis gibt, die das unterstützt, ja, das macht mich immer total froh.
Das finde ich nämlich auch spannend, dass du halt sagst, ja, wir müssen da die Leader, die Führungskräfte dazu bringen, irgendwie mehr Empathie zu entwickeln und eine andere Art von Führungskultur. Denn eine andere Kritik an Achtsamkeit oder Mindfulness in Unternehmen ist ja eigentlich, dass es so ein bisschen wie so ein Pflaster wirkt in einer Arbeitsumgebung, die vielleicht einfach so viel strukturellen Stress, wie du ihn ja genannt hast, auf Arbeitnehmende auswirkt, dass die Unternehmen eigentlich Arbeitszeit reduzieren müssten. Jetzt hatten wir ja gerade diese Studie aus England mit der Viertageswoche, dass dann die Fehltage und die psychischen Erkrankungen unter den Beschäftigten so abgenommen haben, dass sie eigentlich strukturelle Änderungen vollziehen müssten, um eine gesündere Arbeitswelt zu schaffen. Und dieses Mindfulness dann so ein bisschen wie so ein Pflaster ist und die Arbeitnehmenden aber in dieser Stressbelastung drin zu lassen, nur resilienter machen zu lassen. Aber du sagst, eigentlich wäre es besser, wenn wir sozusagen die Führungskultur da gehen und mit dieser Technik. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde sogar überhaupt hinterfragen, ob es ein Pflaster ist, weil nämlich meine Erfahrung, und ich kenne es von ganz vielen, die auch damit sind, zum Beispiel Google hat damit auch, sage ich mal, wirkliche Erfahrungen gemacht. Viele Menschen haben bei denen den Mindfulness-Kurs gebucht und danach gekündigt und gesagt, nee, ich habe gemerkt, das ist nicht meine Arbeitskultur hier, ich will das gar nicht machen. Das heißt, ja, ich kann mit Stress besser umgehen und ja, ich merke auch mehr, was mir selber wichtig ist. Und ich merke auch, also ich erlebe das überhaupt nicht so, dass dann Leute sagen, ach Gott, jetzt meditiere ich und sitze in der Ecke und mache nichts mehr, weil es ist eh alles wurscht, ich bin total relaxed, sondern im Gegenteil, dass einem bestimmte Sachen auch bewusster werden und man dann auch bewusster was dagegen tun kann. Oder wirklich im Extremfall auch wirklich sagt, nee, das ist hier nicht mein Platz. Ja? Also ich erlebe das gar nicht so, dass das ein Pflaster ist, und vielleicht würden sich das manche Organisationen auch wünschen, dass das so wäre. Aber meine Erfahrung ist es eigentlich nicht.
Also, dass wir die Aufmerksamkeit auch auf unsere Grenzen richten, nicht nur auf das nicht wertende Annehmen, sondern sagen so, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Genau, ja, also das ist auch, finde ich, so eine total wichtige Unterscheidung, wenn man sagt, ja, da geht es um Akzeptanz, auch im Bereich Mindfulness. Aber es geht ja um sozusagen in dem Moment, wo etwas passiert, kann ich was akzeptieren? Oder ich mache es mal an einem Beispiel. Eine Mitarbeiterin macht einen Riesenfehler, hat finanzielle Konsequenzen, bedeutet für alle mehr Arbeit. Und dann kann ich natürlich als Führungskraft ausrasten und sagen, Gott im Himmel, und wie konnte das passieren? Oder ich kann wirklich sagen, so, es ist jetzt passiert, ich akzeptiere es, aber ich tue alles dafür, dass wir jetzt gemeinsam diesen Fehler beheben und auch schauen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und das ist was auch bei kleinen Fehlern einfach so einen riesen Unterschied im eigenen Leben macht. Weil dieser Widerstand, der verstärkt ja eigentlich dieses Leiden und diesen Ärger über bestimmte Situationen, die ich aber in dem Moment nicht ändern kann, aber langfristig schon.
Das finde ich auch ein schönes Beispiel, weil es erinnert mich mal, ich habe mal in einer Redaktion gearbeitet, also einer Arbeitssituation, wo unser Chef etwas vorgestellt hat, also eine Mehrarbeit für alle RedakteurInnen, und sagte, und das war wirklich krass viel mehr. Und wir waren alle relativ geschockt. Und er sagte so, aber das ist jetzt so. Und wer was dagegen hat, soll sich bitte jetzt melden. Und dann habe ich aufgezeigt und gesagt, ich würde da gerne erstmal nochmal drüber nachdenken, bevor ich mich jetzt melde, ob ich da denn die Zeit so hätte. Und sagt er, nein. Jetzt.
Oh mein Gott. Ich hoffe, du hast gleich gekündigt.
Ja, also ich bin da nicht lange geblieben. So. Ist nur eines von vielen Beispielen, aber ich glaube, dem Menschen wäre auch nicht viel mit Achtsamkeitsübung geholfen. Da ist das Kind schon weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind es vielleicht ja auch solche Situationen, die einem dann und dann vielleicht eben auch nicht nur als Führungskraft, sondern wie in meinem Fall als Mitarbeiterin einfach signalisieren, hier läuft was ganz, ganz schief, oder?
Absolut, ja. Und das kannst du aber nur, wenn du das auch sozusagen für dich die innere Wachheit und die Klarheit hast, das mitzukriegen, weil das kennen wir ja auch, glaube ich, oder ich kenne es zumindest von mir, dass man manchmal einfach in so einem Stress, in der Getriebenheit ist, dass man gar nicht viel von sich selber mitkriegt. Ja, das heißt, ich weiß schon, okay, da gibt's irgendwo was in mir, aber ich habe einfach zu vielem gar nicht so einen Zugang zu meiner inneren Landkarte, was ist mir wirklich wichtig, was sind meine Werte. Und da gibt es unterschiedliche Praktiken, mit denen ich das entwickeln kann. Aber ich glaube, gerade für uns Frauen ist es so mega wichtig, dass wir da wissen, hey, das ist das, was mir wichtig ist. So soll es laufen und so nicht. Und da auch ganz, ganz klar zu sein. Und ich glaube, das tut allen gut, also den Unternehmen, der Welt und vor allen Dingen uns selbst.
Ja, ich würde gerne noch mal auf ein Thema, was ihr zwei vorhin so ein bisschen gestreift oder angesprochen habt, noch zurückkommen zum Schluss. Da ging es so ein bisschen um Selbsterkenntnis. Und das finde ich gerade auch persönlich total spannend. Also auch die Frage für unseren Podcast, ne? Wer sind wir eigentlich? Wissen wir das mit 40 mehr als mit 30 und so weiter? Und ich denke, es ist eine Frage, die uns ja wahrscheinlich noch bis ins hohe Alter begleiten wird. Und da habe ich ein Zitat von Jon Kabat-Zinn gelesen, der sagte, wenn wir irgendwo hin möchten oder uns in irgendeine Richtung entwickeln möchten, können wir nur von dort aus starten, wo wir gerade stehen. Wenn wir nicht wirklich wissen, wo wir stehen, kann es sein, dass wir uns nur im Kreis bewegen. Das ist ja sehr einleuchtend, auch als schönes Bild. Und da habe ich mich gefragt, also auch das im Zusammenhang mit dem Älterwerden, ne, wo möchte man noch hin, in Anführungsstrichen, wie hilft Mindfulness dabei, mich A, zu verorten? Ja, nee, das ist die einzige Frage eigentlich, die sich dahinter stellt. Wie kann Mindfulness da zur Selbsterkenntnis beitragen?
Also weiß ich jetzt gar nicht, ob das so dazu passt, aber ich habe irgendwie vor kurzem gelesen, das fand ich so gut, wer viel rennt, will nicht fühlen. Ja, also das heißt, wenn wir uns, und da kenne ich von mir selbst, aber auch Frauen, die da eine Schlagseite in die Richtung haben, sozusagen sich das ständig so beweisen müssen und sich nicht helfen lassen und dieses, ich muss extra viel machen und ich muss extra gut und extra perfekt sein. Ich glaube, dass das wirklich so eine Gefahr auch unserer Welt ist. Auch wenn wir uns jetzt mit Social Media und dann vergleichen und diese ganzen Geschichten, die wir alle kennen. Also das heißt, das ist einmal so eine Sache, die ich einfach bei Frauen sehe. Und da merke ich schon, wenn ich da eher auch so für mich einen inneren Ort finde, wo ich sage, aber ist es jetzt wirklich mir wichtig? Ja? Oder was passiert denn, wenn ich jetzt da sitze und mal nicht renne? Ja? Was kommt denn dann in mir so zur Entfaltung, ja? Das muss ja nichts, ist ja nicht immer was Gutes, aber ich glaube, es ist einfach was Ehrliches. Und sich dem auch zu stellen und zu sagen, okay, wie kann ich damit umgehen? Was bedeutet das jetzt wirklich für mein Leben? Und da finde ich, dass diese Praxis mir insofern hilft, dass ich diese innere Landkarte einfach, dass ich wie so innen die Taschenlampe anmachen kann. Ja, dass ich einfach mehr mitkriege von dem, was sich da in mir tut.
Ja, das ist ja total spannend. Wir haben in unserem Podcast hier auch mehrfach schon mal über Wut gesprochen, die Emotion, die ja auch ein starker Antrieb ist, vielleicht auch bedingt durch Hormonveränderungen in den 40ern bei Frauen. Würdest du sagen, das schließt sich aus? Ist es das Ziel, unsere Wut zu reduzieren in unserer Mindfulness-Praxis oder kann das nebenbei gut funktionieren auch?
Also ich glaube, dass es total helfen kann, die erstmal zu entdecken und wirklich auch zuzulassen, weil das ist auch eine Erfahrung, dass wir ja oft als Frauen so darauf getrimmt sind, also wir dürfen jetzt sicher nicht wütend sein, warum auch, und das überhaupt mal wahrzunehmen, gibt es da Wut in mir? Also ich halte gar nichts davon, von diesem, das müssen wir alles wegatmen. Und ich finde, da ist auch Achtsamkeit kein Zuckerguss über allem, der dann so alles schön macht und entspannt in einem, sondern im Gegenteil. Es kann einfach auch erstmal vielleicht noch mehr Wut hochkommen. Und die Idee ist dann aber, dass du dadurch, dass du mehr ein Leben lebst, wo du das Gefühl hast, das ist auch mein Leben, da also kommst du ja dann weniger in Spannung und ich habe es so erlebt, auch weniger in Wut. Also es ist jetzt nicht quasi das Ziel, die Wut wegzukriegen, sondern es ist ein Leben zu leben, in dem ich nicht mehr so wütend sein muss, sage ich mal. Mm-hmm. Und fand ich auch cool, habt ihr das vielleicht auch gelesen, von der Michelle Obama, die habe ich gedacht, okay, wenn es auch der so geht. Die hat gesagt, die ersten 10 Jahre, als die Kinder klein waren, war sie so unglaublich sauer auf den Barack, weil sie das Gefühl hatte, er kann einfach so sein Leben weiterleben und Golf spielen gehen und so weiter. Und sie ist sie einfach nicht mehr. Nicht in dem Maße, nicht in der Form wie vorher. Ja, für sie gibt es einfach viel mehr Einschränkungen als für ihn. Und das ist, glaube ich, auch was unglaublich Wut erzeugt und Wut erzeugen kann. Und das finde ich einfach so ein gutes Beispiel.
Das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel, um da auch nochmal dran zu gehen, dass Frauen ja so strukturellen Problemen gegenüberstehen, also wenn sie Kinder bekommen im Beruf und so weiter. Und jetzt ist diese Mindfulness-Praxis ja eine sehr individuelle, persönliche Lösung. Aber du sagst, es schließt sich dann auch nicht aus mit so einem Veränderungswillen, der dann ja vielleicht auch in einem vielleicht kollektiveren Maß dann geschehen, oder? Wenn ich dich richtig verstehe.
Absolut. Also ich erlebe mich selbst, aber auch Frauen, die jetzt Mindfulness praktizieren, eigentlich als sehr kämpferisch und sehr auch praktisch orientiert, Dinge wirklich in der wirklichen Welt zu verändern. Ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus und das finde ich auch total wichtig.
Esther, dann hätten wir gerne zum Abschluss noch, gehen wir wieder vom philosophischen oder allgemein gesellschaftspolitischen ein bisschen zurück in die Praxis. Hast du vielleicht so ein paar kleine Mindfulness-Hacks parat, die du unseren Hörern mitgeben könntest?
Also Eine Sache, die ich total gern mache, jetzt sage ich mal in Gesprächen, die nicht so einfach sind. Also das kann natürlich jetzt im Beruflichen sein, aber auch mit meinem Mann habe ich das ab und zu, dass wir einfach ein Gespräch haben, wo ich merke, uiuiui, das geht mir jetzt ganz schön an die Nieren. Und was ich dann mache, ist, dass ich meine Hand, das kann ich natürlich jetzt im Podcast schlecht zeigen, aber die Hand so ein bisschen so aufs Schlüsselbein lege, so ein bisschen unterhalb der Schulter. Da ist doch das Schlüsselbein, gell?
Oder? Ja.
Ja.
Sehr gut. Meine anatomischen Kenntnisse. Das heißt, ich lege die Hand da drauf und nehme einfach mal wahr, okay, was kann ich jetzt da wahr? Also was fühle ich, wenn ich die Hand? Also warm, kalt, angespannt, locker. Und das bringt mich einfach sofort in eine innere Zentriertheit. Ja, ich bin dann nicht mehr so ganz in diesem vielleicht emotionalen, was mich jetzt wegtragen könnte in dieser herausfordernden Situation. Auch in Meetings geht das super, sieht kein Mensch. Ja, du legst einfach die Hand dahin und du nimmst nur die Hand wahr. Und natürlich hörst du nebenher noch, was der andere sagt, aber ich erlebe das als eine sehr beruhigende und eine Praxis, die einfach dafür sorgt, dass es danach besser weitergeht, als wenn ich das nicht mache, ja? Weil ich einfach mehr bei mir bleiben kann. Das ist so ein Ding. Das andere ist, dass ich mir auch zum Beispiel vor bestimmten Kundenmeetings nochmal so bewusst mache, was will ich denn wirklich, was ist jetzt wirklich meine Intention hier? Und dann, wenn wir zum Beispiel in einem Meetingraum sind und da ist so ein Meetingsessel, dann mache ich meine Hände drauf und mache mir das einfach nochmal bewusst. Und probiert es mal aus, weil das Coole ist, dass sich wirklich das gesamte Gespräch anders gestaltet, als wenn man da so, wie ich das ja auch kenne, wenn man viele Meetings mal hat, dass man da so reinstolpert und dann so, ach Gott, was wollte ich jetzt nochmal, Hilfe, und viel unstrukturierter innerlich ist, als wenn ich so diese Ausrichtung nochmal habe. Also das sind jetzt so zwei, sage ich mal, Hacks für den Berufsalltag. Aber eben, den einen kannst du auch in privaten Situationen super einsetzen. Also mit Teenager-Kindern hilft das Intentionssetzen übrigens auch.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Prima. Ich würde sagen, das ist doch ein sehr runder gelungener Abschluss. Da kann doch jetzt jede und jeder für die diversen Mitmenschen und Begegnungen im Leben und Herausforderungen was mitnehmen. Ganz, ganz lieben Dank, Esther. Das war sehr, jetzt fällt mir nur ein englisches Wort ein, insightful, erkenntnisreich, ja. Wenn wir so viel von Mindfulness gesprochen haben. Bin ich schon ganz versaut hier.
Ich danke euch. Es war mir wirklich eine große Freude.
Du warst auch so lieb und hast uns eins deiner Bücher zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Also alle, ihr da draußen, die ihr eine Steady-Mitgliedschaft habt, wenn ihr dieses Buch gewinnen möchtet, dann schreibt uns bitte gerne mit der entsprechenden Info an mail@fixund40.de und dann losen wir und verschicken wir.
Und das ist auch wieder eine gute Gelegenheit, dass ihr euch, dass ihr eine Mitgliedschaft auf Steady für uns abschließt, unseren Podcast damit unterstützt. Darüber freuen wir uns sehr. Und ja, vielen Dank, liebe Esther, und wir hören uns das nächste Mal bei Fix und 40. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.